In der nächsten halben Stunde wird es um das jüdische Gedenken an die Befreiung der KZs und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren gehen. Wir hören Jüdinnen und Juden aus Berlin und Polen und folgen ihrem Blick auf die Formen des Erinnerns und ihren persönlichen Bezug zur Geschichte. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland hat ihre Wurzeln heute zum größten Teil in der untergegangenen Sowjetunion. Für ihre Familien war der 9. Mai, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, immer von großer Bedeutung. Und wie ist es heute? Carsten Dippel hat russisch- und ukrainischstämmige Jüdinnen und Juden in Berlin getroffen.
Ein ums andere Mal hat Lars Umansky, wenn er den Reichstag besuchte, nach dem Namen seines Urgroßvaters gesucht. Etliche Rotarmisten haben sich nach dem Sieg im April 1945 auf den Steinen des zerschossenen Reichstags mit ihrem Namen verewigt. Einer von ihnen war Lars Umanskys Vorfahre.
Das war immer so Zeit seines Lebens eine ganz große Sache, auf die er sehr stolz war.
Lars Umansky wurde in der Ukraine geboren. Aufgewachsen ist der Diplomjurist, der sich viele Jahre in der Jüdischen Studierendenunion engagierte, in Nordrhein-Westfalen. Die sogenannten Kontingentflüchtlinge, die wie seine Familie nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland kamen, haben ein neues jüdisches Erinnern an den Zweiten Weltkrieg und an die Shoah mitgebracht.
Der Sieg über den Faschismus, ja. Und dass man Teil irgendwo davon war, dass man für das Gute quasi gekämpft hat. Aber letzten Endes, so einfach ist das ja nicht.
Solange ihre Großeltern lebten, verbrachte Marina Czerniewski, die in Lemberg geboren wurde, den 9. Mai bei ihnen. Sie erinnert sich, wie ihr Großvater sich immer an diesem Tag einen blauen Kittel anzog und sich seine Orden an die Brust heftete. Er hatte es einst als Soldat der Roten Armee bis nach Prag geschafft.
Ich glaube, das war ein selbstverständlicher Tag des Sieges, auch gar nicht der 8. Mai, sondern der 9. Mai. Da hat er sehr viele Auszeichnungen bekommen. Und diese Orden präsentierte er einmal im Jahr beim gemeinsamen Abendessen.
Für die Erinnerung an den jüdischen Beitrag im Kampf gegen die deutschen Invasoren war in der Sowjetunion kein Platz, wie auch über die Shoah offiziell kaum gesprochen wurde. Das Erinnern daran war sehr privat, erzählt Marina Czerniewski.
So deutlich war das nicht, aber die Shoah hat schon eine ganz große Rolle in unserer Familie gespielt, zum Teil auch durch sprachliche Auslassungen, aber Andeutungen, die im Raum standen, und das war am 9. Mai spürbar.
Jenseits des privaten, familiären Erinnerns war der 9. Mai, der Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus, politisch stark aufgeladen. Er hatte einen festen Platz im Kalender. Schulkinder klopften an die Türen von Veteranen, sie überreichten Blumen, sagten Gedichte auf. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, vor allem seit dem Machtantritt Putins, habe sich das offizielle Gedenken mehr und mehr nationalistisch überformt, sagt der grünen Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky, der in Astrachan an der Wolga aufwuchs. Seine Großeltern überlebten die Shoah, weil sie gerade noch rechtzeitig aus Odessa und Cherson fliehen konnten.
Diese Erinnerung an den gemeinsamen Sieg war etwas, was eben alle einte, wenig umstritten war, wenig ideologisiert war damals und damit sich als Klammer für die gemeinsame Identität eignete. In meinen Erinnerungen an die Sowjetunion war es wenig zelebrieren, es ging vielmehr um das Erinnern, Gespräch suchen mit Älteren. Es gab viel Nachdenklichkeit auch dabei. Und diese Nachdenklichkeit ist peu à peu durch die Ideologisierung in den Putin-Jahren abgebaut worden.
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat zu erheblichen Rissen im jüdischen Gedenken an den 9. Mai geführt.
Ich schaue auch anders auf die Bedeutung dieses Tages. Das ist alles in Russland nicht mehr sichtbar und das wird instrumentalisiert für einen einzigen Zweck, einen Mythos zu schaffen, der russische imperiale Aggression legitimiert.
Marina Czerniewski hat sich von den Formen des offiziellen Gedenkens an den 9. Mai 1945 verabschiedet.
Sie haben sich dieses Gedenken einfach genommen und uns dadurch unmöglich gemacht, diesem Gedenken so nachzugehen, wie wir das früher gemacht haben und diesen Tag die Bedeutung beizumessen, die ihm vielleicht zusteht.
Das geht Lars Umansky ähnlich. Schon einige Jahre feiere man diesen 9. Mai in seiner Familie nicht mehr.
Um irgendwie selbst ganz klar Nein zu sagen zu dieser Instrumentalisierung, zu dieser Politisierung. Mein Großonkel ist umgekommen, zig weitere Familienmitglieder sind umgekommen, einige gefallen, ja, und andere zum Teil im Babi Yar ermordet worden, in anderen Stellen der Ukraine, in Belarus, da kommt die Familie meines Vaters teilweise her. Das hatte nichts mit Verherrlichung zu tun. Es war ein Sieg, aber quasi voller Tränen.
Ein Erinnern an den Sieg über Nazi-Deutschland und zugleich an Vertreibung und Vernichtung. Carsten Dippel über jüdisches Gedenken. Zu den alteingesessenen jüdischen Familien Berlins gehört die Familie Simon. Hermann Simon ist 75 Jahre alt und in Ost-Berlin aufgewachsen. Der Historiker begann kurz vor dem Fall der Mauer, die Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum aufzubauen und blieb 27 Jahre lang ihr Direktor. Die ehemalige große Synagoge an der Oranienburger Straße ist heute Kulturort und Zentrum der Geschichte des Berliner Judentums. Hermann Simons Mutter war als junge Frau von 1942 bis 1945 in Berlin untergetaucht und hat so den Holocaust überlebt. Über diese Zeit hat sie ihrem Sohn viele Jahre später ausführlich erzählt. Daraus entstand das Buch »Untergetaucht«, ein einmaliges persönliches Dokument über jüdisches Überleben in Berlin. Ich habe Hermann Simon in seinem angestammten Kiez in Berlin-Pankow getroffen und ihn zunächst gefragt, was er mit den Jahrestagen zum Ende des Zweiten Weltkriegs und zur Befreiung verbindet.
Naja, ich denke zunächst einmal an meine eigene Familie, für die das Kriegsende eben eine wirkliche Befreiung von Verfolgung war. Mein Vater war ja in der sogenannten Emigration. Der war nicht hier, aber meine Mutter war hier. Wo ist sie befreit worden? In Kaulsdorf. Das war schon Ende April 1945. Wenn sich das dann jährt, und nicht nur, wenn sich das jährt, denke ich daran.
Ihre Mutter, muss man sagen, hatte sich 3 Jahre lang in Berlin versteckt. Sie war unheimlich mutig, wenn man diese Autobiografie aus ihren Erzählungen, die sie ja aufgezeichnet haben, liest. Das muss wirklich eine große Befreiung gewesen sein dann für sie.
Ja, war es auch. Aber es war irgendwie, dieser Augenblick selbst war dann ohne Dramatik. Sie war dann plötzlich frei. Ja? Und das musste sie erstmal alles begreifen. Untertauchen war das eine, das ging, so sagte sie, relativ einfach, aber auftauchen war schwieriger im Grunde, aber beides ist gelungen.
Das Auftauchen war fast schwieriger als das Untertauchen, was meinen Sie damit?
Ja, dass man wieder sich ganz normal in der Gesellschaft bewegen kann, auch sprachlich, und dass man nicht so unendlich viele Rücksicht nehmen musste, dass man einfach keine Angst mehr hatte und nicht darüber nachdenken musste, was passiert jetzt, wenn ich aus diesem Quartier, in dem ich gerade bin, rausfliege oder es verlassen muss.
Welche Rolle haben diese Jahrestage, der Tag der Befreiung, bei Ihnen in der Familie gespielt? Haben Sie dann wirklich gefeiert? Haben Sie daran gedacht in diesen Tagen?
Ich bin sicher, dass meine Mutter daran gedacht hat. Ganz sicher. Wie ich überhaupt sicher bin, dass sie unentwegt an diese Zeit gedacht hat, sonst hätte sie sie nicht so exakt beschreiben können. Aber das hat sie alles nicht thematisiert. Also es war dann nicht so, dass irgendjemand sagte, also morgen ist der 8. Mai, da werden wir mal kräftig feiern oder so. Das war nicht der Fall. Aber ich glaube, dass das ständig eine Rolle spielte.
Ihre Familie war ja direkt nach dem Krieg auch in der jüdischen Gemeinde in Berlin aktiv, zumindest eingebunden.
Ja.
Schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg begannen ja die ersten Gottesdienste in den Gebetsräumen irgendwo, wo vielleicht ein Raum überhaupt zur Verfügung stand. Wann ging denn das wieder los und wer war da?
Das wieder los? Relativ zeitig. Also es gibt ja die Erinnerung des ersten Nachkriegsrabbiners Martin Riesenburger, der über den 23. April 1945 zunächst berichtet, als es 15 Uhr nachmittags war, da durchschritt das Tor unseres Friedhofs der erste sowjetische Soldat. aufrecht und gerade war sein Gang. Ich hatte das Gefühl, dass er mit jedem Schritt bei seinem Kommen zu uns ein Stück des verruchten Hakenkreuzes zertrat. Das war am 23. April 1945 und relativ bald danach gab es wohl einen der ersten Gottesdienste auf dem Friedhof im Weißen See, nämlich am 11. Mai 1945, der erste öffentliche Gottesdienst. So schreibt Riesenburger.
Schwer vorzustellen, was für eine Bedeutung das hatte für die Überlebenden. Ja. Das muss ungeheuerlich.
Das muss ungeheuerlich gewesen sein, ja. Ja.
Ihre Mutter war Professorin für antike Literatur- und Kulturgeschichte an der Humboldt-Uni. Ja. Ihr Vater war Professor für Philosophie, Geschichte und Hebraistik und Arabistik. Ja. Und Sie sind ja so ein bisschen in die Fußstapfen Ihrer Eltern getreten als Historiker. Ja. Dann haben Sie 1988 die erste Ausstellung über jüdisches Leben in Ost-Berlin organisiert und kuratiert. Die hieß Und lehrt sie Gedächtnis, so war der Titel.
Richtig. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von Erich Mühsam. Und wir fanden das ganz gut als Ausstellungstitel. Im Grunde war es eine Ausstellung, die auch hätte heißen können Juden in Berlin. Und wahnsinnig erfolgreich, weil es eigentlich zum ersten Mal so etwas in einem solchen Rahmen gezeigt wurde.
Ziemlich spät, ja.
Ja, aber besser spät als nie.
Wie war die Aufarbeitung in der DDR? Wie haben Sie das empfunden als Teil der jüdischen Gemeinde und als Historiker, als Jude?
Ich habe das empfunden, dass es zu wenig ist. Auf jeden Fall zu wenig und mitunter auch einseitig, sodass der jüdische Widerstand viel zu wenig vorkam. Aber das hat sich ja dann in den Jahren 87, 88 durchaus geändert.
Ja, und diese Ausstellung hat ja im Grunde genommen so einen beruflichen Grundstein für Ihre weitere Arbeit gelegt, kann man sagen, ne?
Kann man sagen.
Dann wurde ja das Zentrum Judaikum in der neuen Synagoge von Ihnen aufgebaut und das ist ja zu einem der Wahrzeichen der Stadt geworden.
Ja, das hat man in dem Augenblick, als ich das alles verantworten durfte, gar nicht gemerkt. Es war alles so aufregend, so schnell. Klar, wir haben Berlin, wie soll man sagen, ein Stück seiner Skyline oder so zurückgegeben.
Unbedingt.
Wenn man auf der Schlossbrücke steht und dann plötzlich diese goldene Kuppel sieht, ach, da geht so ein freundliches Lächeln über mein Gesicht, das muss ich schon sagen.
Ja, es ist ja auch nicht nur schön, sondern es hat ja einfach auch eine unglaubliche Bedeutung.
Ja, innen drin hat sie insofern eine Bedeutung, als man erahnen kann, wie prächtig das einst gewesen ist. Man sieht, da war was. Und da kann auch wieder was werden.
Also es gibt da jetzt die ständige Ausstellung natürlich, Veranstaltungen, Filmreihen, Diskussionen, was alles zu so einem kulturellen Zentrum eigentlich dazu gehört. Und oben gibt es auch einen Gebetsraum.
Ja, weil wir haben immer gesagt, Synagoge ohne Synagoge geht nicht. Ohne zu wissen, dass da mal irgendwann eine Betergemeinschaft ist, für die der Raum praktisch im Grunde zu klein ist. Das habe ich niemals geahnt.
Was soll das Zentrum Judaikum leisten? Was ist die Idee aus Ihrem Verständnis?
Aus meinem Verständnis ist das Wichtigste, was das Zentrum Judaikum besitzt, das Archiv. Das sind Akten deutscher jüdischer Gemeinden. Und damit ist dieses Haus ein Forschungszentrum. Und wer sich mit der Geschichte der Juden in Deutschland beschäftigt, der kommt an diesem Archiv nicht vorbei.
Also in dem Archiv sind ja tausende, zigtausende Unterlagen, Dokumente.
Und die Archive so sind, ja.
Auch über Ihre eigene Familie, über das Leben Ihrer Mutter?
Da gibt es sicher auch irgendwas. Es gibt auch was über mich. Es ist mir mal gelungen, die Akten des jüdischen Krankenhauses in Berlin für das Zentrum Judaikum zu sichern. Und ich bin im jüdischen Krankenhaus geboren und ich könnte Ihnen, wenn wir da ins Archiv gehen, den Eintrag zeigen, in dem steht, wann ich geboren bin und wie viel Gramm ich gewogen habe. Das ist ein bisschen mehr geworden.
Aber wir dürfen auch verraten, dass es 1949 war.
Das können Sie gerne verraten.
Wie vermittelt man jetzt die Grundidee? Was ist Ihnen da besonders wichtig? Was muss transportiert werden?
Es muss transportiert werden, dass das Gedenken wichtig ist. Dass man da nicht irgendwie anfängt zu relativieren, sondern an Menschen erinnert, die einstmals Teil der Stadtgeschichte waren und die mit anderen Menschen in einem Haus gelebt haben und dann plötzlich ausgegrenzt wurden. Ich glaube auch, dass viele Schülerinnen und Schüler daran interessiert sind.
Wie fühlt es sich für Sie heutzutage an, als Jude in Berlin zu leben? Ist das inzwischen selbstverständlicher oder ist es eher für Sie wieder weniger selbstverständlich geworden?
Ja. Es ist irgendwo selbstverständlich, aber ich will mal sagen, wenn Sie heute in eine Synagoge gehen, das ist ja wie ein Hochsicherheitstrakt. Das ist notwendig, ganz sicher notwendig. Aber da fühle ich mich schlecht, muss wirklich sagen. Wir müssen uns immer wieder klar machen, das soll nicht und darf nicht Normalität sein.
Hermann Simon, Historiker und langjähriger Direktor des Zentrum Judaicum in Berlin. Gedenken und Erinnern an das Ende des Nationalsozialismus vor 80 Jahren. Was bedeutet das für junge Jüdinnen und Juden in Deutschland heute? Miron Tenenberg hat mit zwei Studenten gesprochen und ist auf viel Zurückhaltung gestoßen.
Ich glaube, Erinnerungskultur ist so ein bisschen ausgelutscht.
Noch ein Anlauf für Emil, den 27-jährigen Studenten.
Aber es wird halt immer sehr gerne instrumentalisiert. Und ich finde, gerade deutsche Erinnerungskultur hat so eine Zweischneidigkeit, wo man auf der einen Seite, und gerade ich als Jude in Deutschland, ja dankbar bin, dass es eine gewisse Erinnerungskultur gibt, diese Erinnerungskultur aber nichts bringt, wenn in der gleichen Zeit irgendwelche Teenager vor Auschwitz Nazi-Zeichen machen.
Für ihn seien Gedenkveranstaltungen oftmals eher Lippenbekenntnisse, solange er immer wieder Antisemitismus im Alltag erlebt. Gerade an seinen Unis, der TU und der UdK, ist das Klima unangenehm aufgeheizt. Bisher wäre ihm persönlich jedoch nichts geschehen, erklärt Emil.
Teil dieser Erinnerungskultur, der modernen Erinnerungskultur und die Rolle von mir als Jude in Deutschland ist es, mich nicht verstecken zu wollen. Und da spielt ein gewisses Risiko mit, weil man ja nicht weiß, wie gewaltbereit gewisse Leute sind, die dann einen Davidstern sehen. Aber ich glaube, präsent sein in Räumen, in denen Juden eher nicht präsent sind gerade, ist super wichtig.
Toni, 22, ist auch Student und wie Emil möchte er seinen richtigen Namen nicht im Radio nennen. Trotz seiner Familiengeschichte mit Opfern in der Shoah ist die Gedenkkultur für ihn und in seinem Umfeld nicht richtig greifbar.
Ich glaube, die wenigsten haben eigentlich wirklich ein Gefühl dafür, was Gedenken bedeutet. Weniger als sich an etwas erinnern, aber wirklich Gedenken, das Aktive selber und das Erinnern selber, glaube ich, findet nicht so präsent statt, wie ich es mir vielleicht wünschen würde oder wie es sein könnte.
Toni und Emil sind mit dieser Ansicht nicht allein, aber sie gehören zu den wenigen, die sich überhaupt öffentlich äußern. Seit dem 7. Oktober haben sich immer mehr Jüdinnen und Juden zurückgezogen, suchen nicht den Kontakt mit der nicht-jüdischen Öffentlichkeit. Dennoch, in seinem neu angefangenen Studium hat Toni bewusst Geschichtsvorlesungen zur NS-Zeit belegt und will das zukünftig noch intensivieren. Für ihn hat es stets eine persönliche Bedeutung.
Naja, dass meine Uroma den allerüberwiegendsten Großteil ihrer Familie durch die Shoah verloren hat, wahnsinnigen Qualen ausgesetzt war und ja, dass ein Leben im Trauma hinterlassen hat. Das bleibt die ganze Zeit da, ob drüber geredet wird oder nicht.
Miron Tenenberg hat die jüdischen Studenten Emil und Toni getroffen. Polen hat unter der deutschen Besatzung und dem Zweiten Weltkrieg unglaublich gelitten und im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungsgröße so viele Menschen verloren wie kein anderes Land. Insofern war das Ende des Krieges zunächst eine wirkliche Befreiung für die Menschen dort. Für die jüdische Bevölkerung war das anders. Von den einst 3,5 Millionen Jüdinnen und Juden hatten nur wenige die Shoah überlebt. Und die wenigen stießen auch nach dem Krieg in der polnischen Bevölkerung auf Ablehnung, oft auf blanken Hass. Heute leben etwa 17.000 Jüdinnen und Juden in Polen. ARD-Korrespondent Martin Adam hat zwei Frauen getroffen, die sich intensiv mit der polnischen und ihrer eigenen jüdischen Geschichte auseinandersetzen.
Anna Bikont wohnt im Zentrum von Warschau, ganz oben unterm Dach in einem der wenigen Häuser, die den Krieg überstanden haben. In der Fassade sind bis heute Einschusslöcher zu erkennen. In der modernen Welt kennen sie sich nicht so gut aus, sagt die 70-Jährige. Es ist die Geschichte, die sie interessiert, die der polnischen Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg.
Für Juden war das eine absolut unheimliche Zeit. Hinter sich haben sie nur Asche. Sie können nirgendwohin zurückkehren. Keine Nation, keine Gesellschaft, keine Wohnung. In ihren Wohnungen wohnen schon andere Menschen. Es gibt keine Familien mehr. Es gibt gar nichts. Und vor sich haben sie auch nichts. Der Krieg ist vorbei. Der Hass auf Juden nicht, sagt Anna Bikont. Die Journalistin und Schriftstellerin forscht seit Jahrzehnten zur jüdisch-polnischen Nachkriegsgeschichte. Das vielschichtige, multireligiöse Polen, ein Drittel der Warschauer Vorkriegsbevölkerung war jüdisch gewesen, ist zerstört. Die jetzt fast homogen katholische Bevölkerung habe sich an ein Leben ohne Jüdinnen und Juden, aber oft genug in deren Häusern gewöhnt, so Bikont. Wer Juden hilft, tut das, wie schon im Krieg, im Geheimen. Nur ein Jahr nach Kriegsende, im Juli 1946, werden in Kielce über 40 Jüdinnen und Juden ermordet. Nicht das erste, aber bei weitem das größte Pogrom der Nachkriegszeit. Im damaligen Politslang hieß es, das seien reaktionäre Kräfte, das alte Vorkriegspolen, der antikommunistische Untergrund, getrieben von antisemitischen Phantasmen der Vorkriegszeit. Aber in Kielce haben alle am Pogrom teilgenommen. Das Militär, die Miliz, neue und alte Herrscher und massenweise Einwohner. Es war schwierig, danach noch Zweifel zu haben, dass man in Polen als Jude nicht sicher leben kann. Von den gut 3,3 Millionen polnischen Jüdinnen und Juden haben nur gut 400.000 das Kriegsende erlebt. Nach dem Pogrom von Kielce 1946 flüchtet davon mehr als ein Viertel. Viele andere folgen wenige Jahre später, 1968. Studierende protestieren gegen das sozialistische Regime. Das lenkt die Wut auf eine angebliche zionistische Verschwörung. Plötzlich, sagt Anna Bikont, werden Jüdinnen und Juden wieder ausgeliefert. Nicht mehr an die Gestapo, sondern an die Miliz. Und auch Bikons Familie hat ein Geheimnis. Meiner Mutter war sehr daran gelegen, dass wir nicht erfahren, dass wir Juden sind. Und das haben wir damals, 68, auch nicht erfahren. Mein Vater hat seine Arbeit verloren. Er sollte eine Liste unterzeichnen, wer alles Jude sei und dass man fordere, sie rauszuschmeißen. Er hat das nicht unterschrieben. Anna Bikon selbst erfährt erst Mitte der 1980er Jahre, dass ihre Mutter und dass auch sie Jüdin ist. In einem Café in Kazimierz, dem alten jüdischen Viertel in Krakau, erzählt auch Miriam Singer von 1968. Es sei wahrscheinlich kein Zufall, sagt sie, dass ihre Mutter damals plötzlich christlich getauft wurde. Jestem Żydówką, ich bin Jüdin, heißt Singers Instagram-Kanal, auf dem sie aus dem normalen Alltagsleben einer jüdischen Familie berichtet. Das sei gerade wegen der Geschichte vielen Polinnen und Polen immer noch fremd.
In die Geschichte, genau, die Juden sind, die sind gestorben, die Deutschen sind die, die haben getötet und die Polen weiß man nicht. Also die sind beide. Und das ist das Schwierigste, dass wir können jetzt nicht alle weinen, so viele Polen sind gestorben, weil die Polen haben auch ganz schreckliche Sachen gemacht. Und deswegen gibt es in Polen ganz riesiges Tabu.
Wer über jüdisches Leben in Polen spreche, löse damit bis heute Angst bei vielen nichtjüdischen Menschen aus. Angst, das eigene Leiden, das tragische Heldentum der polnischen Nation, all das könnte in Frage gestellt werden. Die Reaktionen auf Singers Veröffentlichungen sind daher entweder voller Hass oder übertrieben positiv. Jüdisch sein als gehypter, aber unpolitischer Lifestyle. Derweil versuchen die gerade mal 17.000 Jüdinnen und Juden, die noch in Polen sind, schlicht wieder als kleine Gemeinde zu existieren. Und das gehe trotz aller Schwierigkeiten besser als je zuvor.
Ich habe den Eindruck, dass für mich viel einfacher ist, Juden zu sein. Meine Großmutter könnte das nicht machen, weil es gab Holocaust. Und meine Mutter, das war auch keine gute Zeiten. Und jetzt in Polen, das ist das beste Zeit seit ewig für Juden.
Ja, die Situation hat sich verändert, findet auch Anna Bikont in Warschau. Allerdings mit einem bitteren Beigeschmack. Natürlich gäbe es heute weniger Antisemitismus, sagt sie. Es gäbe ja auch kaum noch Juden in Polen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.